papa, ba da ba da ba ba, papa, ba 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 da ba, papa, ba 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 da ba ba ba. Dun 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 dun. Oh, endlich kann ich mal über eines meiner absoluten Feel-Good-Games reden, und zwar Aladdin auf dem Super Nintendo. Ich hatte überlegt, das Ganze direkt als ein Video zu machen, in dem ich Aladdin auf dem Super Nintendo gegen Aladdin auf dem Mega Drive stelle, weil das ja so eine uralte Diskussion ist, welche von den beiden Versionen besser ist. Auch ich habe die Mega Drive Version nie durchgespielt. Jedes Mal, wenn ich es versucht habe, habe ich das Kotzen gekriegt. Deswegen auch so grundlegend kann ich einfach nicht verstehen, wie Leute dieses Spiel präferieren können, wenn es gerade im Leveldesign und auch von der Spielbarkeit absolut wie Arsch ist und das Einzige, was Leute sagen, ist, oh, die Hintergründe sehen besser aus oder irgendwie die Sachen sind richtig gezeichnet gewesen vorher und nicht einfach nur reines Pixelart und man hat ein Schwert, was man benutzen kann. Okay, alles klar, gut. Wie ist das jeweils eingesetzt? Weiß ich nicht. Aber ja, das heißt, ich werde auch mal die Mega Drive-Version demnächst dann versuchen, komplett durchzuspielen und dann hierauf aufbauend darüber auch ein Video machen. Vielleicht nehme ich mir sogar mal die Zeit raus, dann irgendwie tatsächlich ein Skript zu schreiben. Ich habe keine Ahnung, wie gut so etwas in Deutschland funktioniert als irgendwie ein Video, aber ich habe das Gefühl, da fehlt es. So, das ist immer so eine Debatte, die immer wieder aufkommt. Und dann werden einfach nur, ne, wie von mir gerade eben auch so die Scheiße hin und her geworfen und nie wirklich grundlegend über die beiden Spiele gesprochen, weil ich immer das Gefühl habe, die eine Seite hat das eine Spiel richtig gespielt und die andere Seite hat das andere Spiel richtig gespielt. So, und bei mir ist es ja auch Aladdin auf dem Super Nintendo. Und ja, das ist so ein Titel, mit dem bin ich relativ aufgewachsen. Da sind so sehr viele Sachen zusammengekommen. Ich war riesiger Fan vom Film. Ich meine, bin ich immer noch. Ich finde, es immer noch ist einer meiner absoluten Disney-Filme mit die beste Musik auch draus. Sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Wirklich, wirklich gut gemacht. Ne, hab das ja auch dann damals im Kino gesehen, die TV-Serie auf Super RTL lief ja auch dann irgendwie noch in den 90ern, da eben auch im Aladdin-Fieber drin gewesen. Und die Super Nintendo-Titel, also ich meine, ich bin jetzt damals nicht irgendwie da hingegangen, oh mein Gott, es ist ein Capcom-Spiel auf dem Super Nintendo. So, klar, es war definitiv ein Logo, was ich kannte, ne? Das fand ich auch damals immer so ganz cool auf dem Super Nintendo, dass dann viele von diesen Publishern irgendwelche Geräusche, ne, auch wirklich so Sounds mit in ihren Logos hatten. Das vermisse ich auch heutzutage immer noch so ein bisschen, dass das irgendwie so selten vorkommt, aber einfach nur dieses, ne, Konami hatte das ja auch zu der Zeit und Capcom ebenfalls. Ich meine, die hatten auf der PlayStation 1-Ära dann auch noch so ein anderes, das fand ich aber nie, dieses 3D-Ding, was sich so aufzieht, das fand ich nie so cool. Aber das heißt, ich kannte zumindest, als ich es dann gespielt habe, ah, okay, das wusste ich, das ist von den Leuten, oder zumindest, ne, also ich meine, damals habe ich ja sowieso gedacht, das ist einfach von denselben Leuten, die auch das Goof Troop gemacht haben. Ich meine, in dem Fall stimmt es ja sogar irgendwo. Das ist beides ein Spiel von Shinji Mikami ist, der dafür eben, ich meine, da gab es zu dem Zeitpunkt keine Direktorenrollen teilweise, sondern halt mehr so, okay, alles waren Planner und einer war eben so der führende Headplanner oder sonst was, ne? Aber es sind beides Mikami-Titel, aber eben auch so das Mickey Magical bla 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 oder so, Super Ghosts and Ghosts hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gespielt. Irgendjemand hatte mir mal Mega Man X gezeigt, also ich war zumindest damit vertraut, hab aber genau wie die meisten anderen Spiele per Zufall bin ich drauf gestoßen. Irgendjemand aus dem Freundeskreis hatte das. Irgendjemand hatte das Modul und dann ging das Modul im Freundeskreis rum und irgendwann habe ich das dann auch einem Kumpel abgekauft, damit ich das dann für mich besitzen konnte. Und das war absolut fantastisch damals. Also vor allem, ich finde es rückblickend so interessant zu sehen, wie viele Probleme ich damit hatte. Ne? Das ist auch immer so eine Sache, an die ich dann denke, wenn ich Leute höre, ja, boah, Alter, damals konnte ich das noch, aber heutzutage kann ich mich ja nicht mehr mit den Spielen beschäftigen. Ich denke, versuch mal wirklich nochmal die alten Titel zu spielen, die du damals gespielt hast, wie viel einfacher die eigentlich sind mittlerweile oder beziehungsweise wie schneller du dann eben reinkommst. Weil gerade in Aladdin gibt es am Ende der, ne, das ganze Spiel versucht ja so ein bisschen die Filmhandlung nachzuverfolgen. Mit einer großen Ausnahme, dass es dieses Segment gibt, wo du in diesem Wüstentempel drin bist und da rauskommen musst. Aber ansonsten sind eigentlich alle Level sehr stark an den Film angelehnt. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo man aus dieser Höhle, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das, die Wunderhöhle irgendwie, ne? Cave of Wonder, doch, glaube ich, ne? Cave of Wonder oder Cave of Wonders irgendwie. Wahrscheinlich Wonder und nicht immer wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie Plural, ist es Singular. Also sage ich einfach mal Cave of Wonder hier sicherheitshalber. Und ganz am Ende davon hat man so eine frühe Set-Piece-Sequenz, ne? Was man ja heutzutage sehr oft in Videospielen dann hat, so diese große Verfolgungsjagd, gerade am Ende eines Levelabschnitts oder eines Aktes. So, ehrlich gesagt, diese Verfolgungsjagd oder beziehungsweise dieser Flug aus der Höhle raus, während man von der Lava verfolgt wird, das ist so eine frühe Fassung von dem, was später so Setpieces in Spielen wie Uncharted oder so wurden. Finde ich ganz interessant. Und da muss man dann auf dem Teppich eben fliegen und durch eine, ja, sagen wir mal, relativ enge Höhle, bei der es dann ab und zu mal so ein bisschen schräg hoch, geradeaus, schräg wieder runter geht. Dann kommt, um das Ganze auch dynamisch zu machen, die Lava von hinten, geht manchmal ein bisschen weiter vor, manchmal zurück, sodass eben das Space, was man hat, der Raum, in dem man sich bewegen kann, eingegrenzt wird. Das Ganze ist Deterministik, also überall die Felsen, die kommen immer zur gleichen Zeit runter. Der Weg ist immer der gleiche. Die Lava bewegt sich immer auf festen Zeitintervallen, aber trotzdem ist es sehr interessant zu sehen, wie dann, ah okay, ne, es geht dann hoch, gleich runter, hat so ein bisschen was von irgendwie dem heißen Draht nachfolgen. Und dann wird das Ganze mal größer und mal enger. Dann muss man sehr nah weit, weit vorne bleiben und dann eben auch dementsprechend schneller auf das reagieren, was vor einem passiert, weil die Lava das Ganze so eindrückt. Dann kommen noch die Felsen irgendwie hinzu, denen man ausweichen muss. Und als Kind haben wir da Ewigkeiten für gebraucht. So, ich weiß noch, ich hatte das damals, wie gesagt, ne, ein Kumpel von mir hatte das damals. Ich glaube, so ein paar Freunde von mir hatten das später, so 2, 3 aus dem Freundeskreis. Und aber bei dem ersten, bei dem ich das gespielt habe, bei dem wir am meisten waren, so mein damaliger bester Freund, bei dem sich leider später in der fortführenden Schule herausgestellt hat, dass es ein monströses Arschloch ist. Und das ist auch weiterhin so geblieben. Und ich wünsche diesem Menschen alles Schlechte auf der Welt weiterhin. Aber ja, das heißt, bei dem waren wir dann oft und haben dann versucht, Aladdin durchzuspielen oder beziehungsweise mal weiterzukommen, weil wir eben immer nur, ja, diesen Anfangslevel eben in Agrabah und dann gehst du über in diese Cave of Wonder Abschnitte und die ersten, die sind dann auch kein Problem, aber immer diese Verfolgungsjagd zu machen, da sind wir immer dran gestorben, weil es ist halt ein One-Hit-Kill. Wenn du irgendwo dran kommst, dann war es das dementsprechend. Und das, ich weiß noch, wie ich dann irgendwann, natürlich war ich das, irgendwann geschafft habe, durch diese Höhle zu kommen, dann kriegst du auch ein Passwort. Ja, damals ja auch noch kein Internet. Das heißt, wirklich diese Passwörter zu kriegen, war für uns die einzige Möglichkeit, weiterzukommen. Die Passwörter in diesem Spiel kriegst du immer am Ende einer Welt. Das dann, also das Spiel sagt jetzt nicht, dass es irgendwie 1-1, ne, 1-1, 1-2 oder so ist, aber es ist schon aufgebaut, dass du in Agrabah hast du eben auch dann deine 3 Level und dann nach dem Boss kommt dann dementsprechend so ein Passwort und auch dann in Cave of Wonders hast du dementsprechend deine 3 Abschnitte und beziehungsweise 3 und dann diese Verfolgungsjagd am Ende noch und da muss dann kommt dann eben auch das Passwort und kannst damit weitermachen und das war so ein Durchbruch und jedes Mal, seitdem ich das jetzt so späteren Leben dann gespielt habe, weil es ist ein Titel, zu dem ich immer und immer mal wieder zurückkehre, das ist so das, was ich dann auch in der Uni auf, wenn ich mir irgendwelche Super Nintendo Emulatoren runtergeladen habe oder auf die Wii. Das eine Super Nintendo-Spiel, was ich immer sofort draufpacke, ist eben Aladdin. Auch als ich nachher mir wieder einen Super Nintendo zurückgekauft habe, den habe ich damals auf einem Flohmarkt verkauft, um mir einen GBA zu holen. Seltsamerweise habe ich nie den GBA-Port gekauft, den habe ich dann später erstmal gespielt von dem Titel. Aber ne, meinen Super Nintendo zurückgekauft und auch eines der ersten Spiele, weil damals war es noch relativ günstig und ich besitze das auch heute noch. Ich habe heute immer noch, jetzt natürlich nicht irgendwie in Box oder so, weil habe ich nie drauf geachtet, beim Kauf zumindest. Meine Mutter hat leider irgendwann auch die ganzen Super Nintendo-Boxen einfach weggeschmissen, weil es Müll war. Also ich hatte die mal. Ich habe die mal besessen, diese Super Nintendo-Box von Aladdin. Aber die wurde eben weggeschmissen. Bisschen blöd. Aber ich besitze zumindest immer noch das PAL-Modul, was ich auch so, ne, so die Super Nintendo-Spiele, die ich irgendwie tatsächlich physisch besitze, das sind auch nur Sachen, so da ist es mir auch egal, ob es die PAL-Fassung oder sonst was irgendwie ist, weil da geht es mir einfach mehr um diesen sentimentalen Wert oder beziehungsweise Spiele, die mir irgendwas bedeuten, so wie man das dann eben auslegen möchte. Und dann immer über die Jahre immer wieder gespielt und das ist halt so ein Comfort-Food-Ding, vor allem, weil das auch sehr angenehm durchzuspielen ist, auch jetzt dieses Mal für die Review heute habe ich das in 40, 45 Minuten dann wieder durchgespielt und dementsprechend ist es etwas, was du dann reinwirfst und dann läufst du entweder laufe ich durch ein paar Level durch oder spielst dann eben komplett bis ans Ende und ich habe nie wieder Probleme mit irgendeiner dieser Sequenzen gehabt. So klar, ich sterb an irgendwelchen Sachen, wo, es gibt ja auch in dem Titel, du hast zwar eine Lebensleiste, die auch ausgebaut werden kann, auch durch einen Aspekt, den ich halt ganz cool finde. Aber natürlich gibt es auch hier die Schluchten, bei denen man dann komplett stirbt. Ne? Eben auch so Mega Man-Style oder aus anderen Capcom-Plattformen oder Plattformen allgemein. Und da gibt es so ein paar Sequenzen, gerade wenn du versuchst, eben diese roten Diamanten zu holen, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, keine Sorge, dass ich dann eben manchmal sterbe. Aber ich habe, glaube ich, nie wieder ein Continue oder so irgendwie verloren. Und ich bin vor allem bei dieser Verfolgungsjagd nie wieder gestorben. Auch wenn ich die jetzt nicht auswendig weiß. So, ich mache die wirklich jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder spiele, weil das natürlich vergeht dann dazwischen so ein bisschen Zeit. Dann, es ist zwar wie Fahrradfahren, auch so dass das generelle Spielen und eben auch die Mechaniken, aber hatte dann nie wieder Probleme damit. Und das fand ich immer ganz, ganz lustig aus der Perspektive. Aber ja, das Spiel ist für einen, gerade für so einen Lizenztitel sehr cool aufgebaut. Ich meine, Capcom waren ja auch gut da drin. So, das hat ja, Aladdin macht ja nur das, was Capcom und andere Designer in der vorigen Konsolengeneration schon gemacht haben. Das ist ja auch auf dem NES der Fall war, dass man sich jetzt bei einem DuckTales oder einem Tailspin, auch wenn jetzt, also Tailspin ist Baloo, der wie heißt das bei uns? Baloo und seine Crew oder so? Bam, 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 bam. Auch ein hervorragendes Intro, holy shit. Alter, diese ganzen Super Nintendo. Diese ganzen Super RTL, also die Disney Afternoon Cartoons, die bei uns bei Super RTL natürlich liefen. Holy shit, diese Intros. Gott, weißt du, als wir noch richtig gute deutsche Versionen dieser Intros gemacht haben, perfekt. Na, aber das war kein gutes Spiel auf dem NES, Tailspin, aber es hatte trotzdem eine sehr eigene mechanische Identität. Und es gibt auch kein anderes Spiel wie Tailspin auf dem NES. Und auch so Rescue Rangers oder Darkwing Duck. Alle diese Spiele haben die Vorlage genommen und basierend auf der Vorlage sich etwas rausgenommen, das zu diesen Figuren passt und dann eine zentrale Mechanik aufgebaut, die das restliche Spiel bestimmt. So beispielsweise in DuckTales ist es eben der Pogo-Jump. Von eben Scrooge, dass darauf das ganze Spiel aufbaut, dass er diesen Pogo-Jump hat und das heißt dann, okay, damit besiegst du die Gegner, damit kannst du aber auch auf den die Items dann aktivieren, damit kannst du dann auch auf den gewissen Ebenen springen, auf manchen dann wieder nicht. Ne, das ganze Spiel ist um diese Pogo-Mechanik dann aufgebaut oder beziehungsweise den Stock aufgebaut, dass du dich dann eben auch hinstellen kannst und dann mit dem Stock Sachen wie so ein Golfball irgendwie zur Seite schlagen kannst. Und Aladdin ist nur eine gewisse Fortführung davon, dass man sich auch hier gesagt hat, okay, was ist denn an dieser Vorlage etwas, wo wir eine interessante Spielmechanik rausnehmen können? Also ich kriege jetzt, natürlich kann ich jetzt nicht in die Köpfe der Designer blicken, oder den Vorgang von Capcom, aber wenn man sich gerade diese ganzen Lizenztitel von ihnen ansieht, und das ist ja, also die haben ja sehr intensiv und lange mit den ganzen Disney-Marken zusammengearbeitet, ne, gerade während der 8- und 16-Bit-Ära, dann kann ich mich schon vorstellen, dass das so etwas ist, was da auch weitergegeben wurde und herausgewachsen ist, dass man das auch vielleicht den Leuten dann so, ne, entweder ist das automatisch passiert, oder man hat es eben auch so weitergetragen und gesagt, hey, schaut euch irgendwie diese zentrale Mechanik an. Ich meine, das ist ja auch aus der Arcade-Kultur entstanden, wenn ne, auch so Leute wie Shinji Mikami, der ist ja unter der Aufsicht, ne, seinem Mentor Tokuro Fujiwara groß geworden, auch eine absolute Designer-Legende. Sachen wie Bionic Commando, Goose & Goats, Commando und so, alles etabliert und ne, Creator davon gewesen. Und, auch bei seinen Spielen, natürlich in dieser gerade eben auch basierend auf der Arcade-Kultur, gibt es dann eben meistens diesen einen zentralen Kniff, um den dann das ganze Spiel aufgebaut ist. Und das mag ich eben auch in Aladdin. Und Aladdin ist es, dass Springen, beziehungsweise die Tatsache, dass du Sachen auf den Kopf springen kannst und Aladdin dann so eine, ich weiß gar nicht, so ein Salto macht. Es gibt wahrscheinlich noch irgendwie eine bessere Form davon, aber quasi mit den Händen voraus auf den Objekten landet und dann einen weiteren Sprung machen kann. Und zwar auch in zwei Ebenen. Das heißt, er kann einfach nur auf der Person landen. Und auch hier sehr gut gemacht, gerade auch so das ganze visuelle Feedback, auch das Audio-Feedback, so dass das die ganzen Soundeffekte, wenn man, dadurch, dass es ja eben auch sehr cartoony ist in seiner Pixel-Art-Darstellung, wie dann die ganzen, du springst dann irgendwie auf so eine große Wache drauf, ne, das sind ja auch die, ist ja diese klassische Wache aus dem Film, beziehungsweise ja später auch aus der Serie, der sich dann auch wirklich so eindrückt und du hörst dann so ein Brown, ne, dass jedes Mal, wenn du irgendwo drauf gehst und wenn du dann stattdessen aber auf eine Kiste drauf gehst oder auf einen Stein drauf springst, dann hast du eher so ein dumpfes, so ein Pfff-Geräusch. Also ich kann es nicht so gut nachmachen, sorry. Ich bin nicht der Typ aus Police Academy. Sorry dafür, aber wenn ihr es eben spielt, dann werdet ihr das definitiv kennen. Das heißt, dieses ganze audiovisuelle Feedback ist eben hervorragend, aber es wird eben auch genutzt, um auf die Art und Weise mit der ganzen Welt zu interagieren. Das heißt, du hast beispielsweise einen Topf, in dem Items drin sind. Ne? Das sind so grüne Töpfe und damit man das Item rausbekommt, muss man diesen umdrehen. Und das machst du nicht, indem du da irgendwie gegenschlägst oder sonst was, weil du hast keine Interaktionsmöglichkeit. Deine einzige Interaktionsmöglichkeit mit Aladdin selber, außer du kannst noch die Äpfel werfen, das ist noch eine Möglichkeit, dass dir das Spiel eine Fernkampfwaffe gibt, was auch ganz gut funktioniert, aber nur als Stun. Der Apfel, der tötet nichts, also bis auf so ganz kleine, so beispielsweise jetzt in der zweiten Welt hast du dann die Fledermäuse, die dann runter, ich habe auch eher das Gefühl, man haut die dann gegen und dann fallen die einfach runter und sind dementsprechend weg, keine Ahnung, aber bei normalen Gegnern sind sie dafür da, um sie zu stunnen, damit man dann wieder auf sie draufspringen kann. Und auch die Form, wie du mit diesen Vasen interagierst. Ja, du kannst auch den Apfel benutzen aus der Entfernung, um ihn entgegenwerfen und dann fällt da dann entweder drei Äpfel raus oder es fällt ein Baguette oder ein Hühnchen raus, ne, wieder Lebensenergie, um das dann zurückzubekommen. Aber normalerweise springst du auch mit den Händen voran auf diesen, auf diese Vase, springst ab und dann flippt die sich da durch und landet dann eben so, dass man die Items aufnehmen kann. Kisten zu öffnen, genauso, du trittst nicht dagegen, du springst auf die Kisten auf und kannst sie eben auch benutzen, um damit weiterzugehen. Ne? Weil, wie gesagt, Aladdin nicht nur eine fest definierte Sprungachse hat, sondern je nachdem, wie du das timest, springt der nur ganz normal in so einem kleinen Bogen ab oder in einem deutlich größeren. Und darüber hast du auch Kontrolle und gerade in vielen Leveln gibt es dann auch die Möglichkeiten, wenn du da eher geskillt drin bist, optionale Wege manchmal zu nehmen auf einer höheren Ebene beispielsweise. Du hast in der ersten Höhlenstage gibt es in der Mitte so ein Segment, wo unten ein Weg ist auf so Stalagmiten, glaube ich. Na, wenn man drüber geht, dann bröckelt der. Und oben drüber fliegen so ein paar Fledermäuse. Und du kannst auf die Fledermäuse nur draufkommen, indem du auf dem ersten landest und dann weitergehst. Und um auf den weiteren Fledermäusen zu landen, muss man eben immer diesen stärkeren Sprung aktivieren. Und das Gleiche gilt auch mit der anderen Form der Interaktion, dass Aladdin sich eben festhalten kann. Das heißt, er macht alles an sich mit den Händen und hält sich dann auch an Kanten fest, kann sich dann hochziehen oder es gibt dann irgendwelche Objekte, an denen man schwingen kann, um sich zu rotieren. Wenn man schwingt, kann man eben auch Gegner treten und die damit ausschalten, was aber nicht für Projektile gilt. Das heißt, die ganzen diese Fernkämpfer, die mit ihrem Pfeil schießen in so einem Bogen, auch die sind immer sehr interessant platziert, sodass man diese meistens entweder vorher stunnen muss oder das Timing anders irgendwie einsetzt, um dann nicht bei so einer Schwungsequenz getroffen zu werden. Aber auch hier gibt es dann die Möglichkeit und dann baut das Spiel permanent auf diesen doch sehr, ne, grundlegend ist es ja eine sehr einfache Mechanik, aber es baut darauf das ganze Spiel auf und wirft immer wieder neue interessante Ideen ein. Das so, ja, in Agrabah hast du es dann relativ einfach, da hast du gerade im Erdne, der erste Level hat ja auch kein Loch oder so, da kannst du nirgendwo reinfallen, ist eher aufgebaut wie so ein klassischer One-Dash-One Mario-Level, sogar mit dieser Truhen, diesen Kisten, die du am Ende hochgehen musst, um da drüber zu springen und dann da, wo die erste Position oder die oberste Position des Flagpoles wäre, ist dann so ein roter Diamant, den du einsammeln kannst. Ich weiß nicht, ob das eine intendierte Referenz da drauf ist, aber es wirkte auf jeden Fall so. Ne? Und da hast du dann eben auch deine einfachen Interaktionsmöglichkeiten, dass du auf der untersten Ebene lang gehen kannst, wo die ganzen Gegner sind, die kannst du dann eben stunnen oder eben auf sie draufspringen. Oder du kannst schon auf die oberen Ebenen gehen, wo du dann auch Leute auf den Kopf springen musst, die aus so Fenstern rauskommen, ne? Dass du auch so eine nette 3D-Perspektive da drin hast, was ich auch immer ganz begrüße und ganz cool finde. Und da musst du dann schon es gut timen können, dass du warten musst, bis die halt rauskommen und dann draufspringen und dann weiter. Und das ist auch das einzige Mal, wo die dann vorkommen. Und das macht sie dadurch auch so ein bisschen interessanter, einzigartiger. Und wenn du gut bist in dem Schwingen, weil auch in dem Abschwingen, kannst du auch zwei Höhen machen, indem du einfach nur dann zur Seite gehst. Oder eben, wenn du, und das Timing davon finde ich bis heute immer ein bisschen knackig sogar, dass du schaffen kannst, ganz weit nach oben rauszuspringen, um dann eben auch an gewisse Objekte dran zu kommen, die du nur so erreichen kannst. Ne? Auch gerade dann, wenn man diese ganzen roten Diamanten irgendwie holen möchte. Die roten Diamanten sind übrigens, das ist so eine Form von Collectible, die bringen einen im Spiel nichts. Es gibt so, wenn du es schaffst, alle zu finden, kriegst du ganz zum Schluss in den Credits eine Nachricht da drauf. Aber ansonsten ist es nur so ein Nice-to-have-Ding. Ja, ich glaube, die geben dir mehr Kristalle als die normalen Grünen. Wenn du halt 100 hast, dann kriegst du ein Leben. Aber Leben in dem Spiel ist jetzt eh nicht so relevant. Es gibt auch die One-Ups, was eben so eine Genie-Lampe ist, die irgendwo rumliegt. Es gibt auch diese Käfer, die man pro Welt ist einmal so ein Käfer in der Truhe, der dann rauskommt, den man dann ergreifen muss. Meistens auch auf eine eher interessantere Herausforderung, dass du dann mit dem Level interagieren musst, meistens irgendwo draufspringst. Ne, zum Beispiel dann auch es gibt dann pro Welt auch mehrere. Ich laber Mist. Zum Beispiel die Cave of Wonders hat zwei, ne? Doch, ja, im ersten und im dritten Abschnitt hat die jeweils so ein Skarabäus, den man dann eben kriegen kann. Und auch da muss man immer drauf aufpassen, weil den ersten, da machst du die Truhe auf und dann muss man auf eine fliegende Fledermaus, hervorragend Björn, auf eine Fledermaus, die vorbei gezogen kommt. Die muss man richtig abpassen, draufspringen und dann eben auch das Timen, dass Aladdin einen hohen Sprung macht, um diesen Skarabäus abzufangen. Und dann im gleichen Zug kann man noch weiter nach oben kommen, dadurch, um rechts dann einen One-Up zu kriegen. Was halt immer. Ne, das heißt, das Spiel hatte schon damals so eine leicht, ich will nicht sagen physikalische Eigenschaft, aber doch so ein bisschen, dass wenn du auch Schwung mitnehmen kannst oder eben auch, wenn du mit mehr Schwung oder beziehungsweise Momentum beim Laufen auf etwas draufspringst, dann nimmst du auch dieses Momentum, wenn du nach rechts gehen willst, dementsprechend mit. Und so dieses Freiheitsgefühl, unterschiedlich und eben auch sehr geskillt durch die Level gehen zu können, schneller dementsprechend, fand ich immer ganz cool. Und die roten Edelsteine sind so eine sehr interessante Herausforderung, um die Level noch anders zu betrachten und dann dort härtere Herausforderungen einzubauen, während das normale Spiel relativ einfach ist. Aber wenn du zumindest alle rote holen willst und das ohne zu sterben, da finde ich schon, da musst du teilweise echt gut drauf aufpassen oder beziehungsweise es garantiert irgendwie mal ein bisschen vorher durchspielen. Ich mag das nicht so ganz, wie die roten Kristalle in der Jasmin-Stage eingebaut sind. Die mag ich an sich, weil auch das für ein Super Nintendo-Spiel so sehr einzigartig, dass du in diesem, dass sie jetzt nicht versucht haben, ja, wir haben jetzt, ne, im Film hast du eben diese Let me show you the world, bla bla bla, die Sequenz eben. Und anstatt daraus jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Lightgun-Shooter zu machen oder irgendeine Shoot-'em-up-Sequenz, bauen sie es wirklich einfach nur zu so einer Musical-Stage, wo der Song eben im Hintergrund als so eine MIDI-Version am Super Nintendo spielt und du wirklich nur von links nach rechts fliegst. Es gibt keine Gegner, du kannst nichts verkacken, dein einziges Ziel ist es dementsprechend, nur die Edelsteine aufzusammeln, wodurch du eben auch sehr in die Sequenz involviert bist, weil das eigentliche Placement ist halt relativ schwer, weil du auch nicht, du hast nicht nur den scrollenden Screen von links nach rechts, der automatisch passiert, sondern du gehst eben ganz nach ganz unten in die Stadt rein und nach oben in die Wolken und dadurch scrollt der Bildschirm eben auch noch auf einer vertikalen Ebene hoch und runter. Und um die ganzen Edelsteine aufzusammeln, musst du permanent sehr harte Inputs eigentlich tätigen, um diesem Weg zu folgen. Das heißt, auf der einen Seite finde ich das ganz cool, dass du dadurch trotzdem in diese Szene involviert, engaged bist, ohne dass es jetzt hart sein muss und dann wahrscheinlich diese eigentlich intendierte Erfahrung aus dem Film heraus dagegen sich stellen würde. Das Problem finde ich nur, dass die roten Edelsteine dann nochmal so absurder versteckt sind, dass, weil du sie nicht immer rechtzeitig sehen kannst, diese Stage ein paar Mal spielen musst, um den Weg zu wissen. Und dann fokussierst du dich einfach nur auf die roten Edelsteine. Und dann ist es relativ einfach. Wenn du halt wirklich alles einsammeln willst, dann wird es definitiv wieder zu einer Herausforderung. Aber es sorgt dafür, dass, wenn ich das Spiel einfach nur wieder durchspiele, fast eigentlich immer an alle roten Edelsteine bekomme, nur ein oder zwei in der Stage irgendwie verpasse, weil ich sie nicht gesehen habe. Ich weiß, dass die Grünen so ein bisschen den Weg vorgeben, aber auch teilweise dich extra reinlegen wollen. Ich meine, aber trotzdem mag ich das, weil es das so einzigartig macht, dass du halt wirklich dann, bevor es dann zum Finale geht, weil das ist der letzte Abschnitt, bevor du dann in den Palast zurückkehrst und dann sind dir da die ganzen Wachen gegen sich. Das Spiel hat dann auch einen nochmal düsteren Farbton gewählt, dass du sehr mit so rot, braun, schwarzen Farben im Hintergrund arbeitest, auch immer neue Gegnertypen noch hinzukommen, du dann auch Szenen hast, wo dann so Feuer von unten nach oben schießt und du dementsprechend aufpassen musst, wie du durch die Level irgendwie agierst. Na, alles, es fühlt sich dann definitiv aggressiver und gefährlicher an, ist es auch, so vom Level-Design her. Du hast zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich genug Lebensenergie und Leben allgemein, um trotzdem problemlos irgendwie durchzukommen. Aber ich mag es, dass vor diesem Moment nochmal sie dann gesagt haben, ja, hier setzen wir eben diese Flugsequenz ein. Das war super cool. Aber ansonsten kann ich eigentlich auch nur darüber reden, wie cool diese zentrale Sprungmechanik im Level-Design immer beachtet wird. So, ich liebe vor allem auch die Genie-Stages, bei denen sie wirklich freien Lauf gelassen haben, dass man, ja, im Film selber hat man diese Musiksequenz, in der Genie einfach nur seine ganzen beziehungsweise Robin Williams die ganzen Popkulturreferenzen irgendwie raushaut. Aber das natürlich so 1:1 im Spiel darzustellen, ein bisschen schwierig. Also haben sie sich auch hier für Plattforming-Passagen geschrieben, in denen man aber in so einer absurden Genie-Welt ist, mit denen sie dann diese Plattforming-Segmente, also wo dann jeder Level einzigartige Plattforming-Elemente hat. Zum Beispiel, dass du dann ein Segment hast, ganz am Anfang, wo Genie nach und nach verschiedene Plattformen erscheinen lässt. Und manche sind das einfach nur eine Wolke, das ist relativ einfach, dann landest du eben drauf, hast eine Verschnaufpause. Andere sind zum Beispiel ein Ring in der Luft, wo du dich dran festhalten musst, aber der bewegt sich dementsprechend auch ein bisschen. Und das andere sind dann so Kartenspiele, auf denen man abbouncen muss. Und das heißt, das ist noch so in so ein Momentum eingesteckt. Und wenn du das geskillt kannst, dann ist es wirklich im Rhythmus möglich, von dem einen zum nächsten überzugehen und das in einer sehr flüssigen Bewegung zu machen. Und du musst dann adaptieren, du musst eben darauf achten, was als nächstes kommt, um dann darauf zu reagieren. Und das finde ich so hervorragend. Auch dann später mit den Ballons, die nach oben gehen mit so einem Genie-Gesicht, haben eine hervorragende Animation, auch wenn sie an die Decke hochgehen und dann platzen. Und du kannst auf sie draufspringen, um abzubouncen, oder du kannst dich unten drunter an den Henkel dran halten. Das heißt, da hast du eine Entscheidung und das hat seine Vor- und Nachteile, weil die ja von unten nach oben gehen und dann später es auch ein Segment gibt, wo Stacheln sind. Und das heißt, wenn du dann oben auf sie drauf springst und du bist zu hoch, springst du gegen die Stacheln. Wenn du unten drunter bist, willst du natürlich nicht so tief das riskieren, dass du irgendwie fällst oder nicht mehr an den nächsten gut rankommen kannst, aber du willst es auch nicht so hoch machen, weil ja, du ziehst sie von dem Gewicht ein bisschen runter, also auch da merkt man wieder diese Physikalität, die Capcom es geschafft hat, in so einem Super Nintendo-Plattformer einzubauen. Da musst du dann trotzdem eben darauf achten, dass du nicht zu lange dran schwingst, weil ansonsten gehen die halt nach oben platzen und du fällst dann instant nach unten. Ja, und das zieht sich durch diese ganze Welt durch, dann auch die Kisten, die nach unten fallen. Und es ist hervorragend. Das ist hervorragend. Ich liebe es. Das ist großartig. Und auch, dass das Spiel dir Möglichkeiten gibt, in vielen Abschnitten, dass, wenn du gut darin bist, auch schneller spielen zu können und gewisse Sachen zu überspringen. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, dass ich in einer sehr freien Art entscheiden kann, wie ich durch den Level irgendwie durchgehe. Und eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe, was ja noch so hervorragend ist, das optionale Item des Tuches. Ich glaube, das müsste auf der ersten Musikeinlage, meine ich, gibt es eine Szene, wo Aladdin mit einem Tuch irgendwo runtergeht. Oder ich weiß nicht mehr, ob er tatsächlich irgendwo das benutzt, um den Fall abzufangen oder nur an einem, weil es gibt auch in dem Spiel gibt es so zwei, drei Szenen, wo du an so eine Wäscheleine dran gehst und dann mit einem Tuch dich da runterhangelst. Aber es gibt im Spiel selber ein Tuch, das ist ein optionales Item. Das ist auch ganz cool mehrfach im Spiel versteckt. Also du kannst das direkt im ersten Level finden, wenn du nach oben gehst in Agrabah und hast das Tuch und das hast du für das ganze Spiel, das verlierst du nicht mehr. Aber falls du es da nicht aufsammelst, gibt es im späteren Spiel noch andere Möglichkeiten, es zu finden. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich weiß nur, dass die noch existieren, sogar relativ spät im Spiel, glaube ich, auch noch, dass du selbst in diesem Wüstenpalast das irgendwie finden kannst. Aber dadurch, dass ich halt weiß, dass es am Anfang ist und für mich das Spiel bereichert. Aber es ist eine interessante Challenge, weil das Spiel trotzdem, du kannst nicht 100% der roten Edelsteine holen, wenn du das nicht hast, dieses Handtuch. Aber du kannst das restliche Spiel auch ohne durchspielen. Und ich weiß, dass wir das am Anfang nämlich nie gecheckt haben, dass es das irgendwie gibt. Und dann gerade die Genie-Stage, wo du von diesem, ne, dass er vor dir diese ganzen Elemente erscheinen lässt. Und dann musst du sehr adaptiv darauf reagieren und darfst eben keinen Fehler machen, weil sonst fällst du runter und fängst wieder von vorne an in dem Level. Das weiß ich noch, dass es das damit ohne dieses Tuch sehr schwer war. Das macht es auch teilweise, finde ich, ein bisschen zu einfach, den Titel, würde ich vielleicht sagen, aber trotzdem auch eine interessante Möglichkeit, dass sie es so eingebaut haben als diesen Bonusgegenstand, der dann aber wieder benutzt werden muss auf eine schwierige Art und Weise, wenn es darum geht, die ganzen roten Edelsteine zu holen, weil dann musst du nämlich dich dann wirklich in sehr riskante Manöver oder Szenen teilweise begeben, um überhaupt noch an die Sachen dran zu kommen. Und das ist ganz cool auch, dass dadurch die Erkundung der Level, ne, das ist auch da Capcom hervorragend, dass es mehr diese linearen Level sind mit den Plattforming- und Kampfherausforderungen, die aber trotzdem nach unten und oben immer noch Möglichkeiten haben zur Erkundung, um Bonus-Items zu holen, ohne daraus ein grauenhaftes Labyrinth irgendwie zu machen. Und auch hier, ja, ich hatte ja schon gesagt, es gibt zum Beispiel die One-Up-Lampen, aber es gibt auch feste Health-Upgrades. Du fängst an mit... Oh Gott, ich habe jetzt das Bild gerade vor, nicht ihr seht das, das heißt, ich werde jetzt Mumpitz labern, 4 oder 5 Herzen, ich möchte sagen, man hat am Anfang 4, kann sein, dass man 5 hat und du kannst da unten drunter eine zweite Reihe noch irgendwie dazu bekommen und es gibt dann so versteckte Items, die einem ein dauerhaftes Upgrade geben, so das erste ist relativ einfach zu finden, das werden wahrscheinlich die meisten Leute dann machen, die anderen, die man finden kann, sind ein bisschen besser versteckt, aber man kann auch die Leiste noch weiter hochtreiben oder beziehungsweise alternativ stattdessen hochtreiben, wenn man diese Scarabeus-Minispiele macht mit Genie, bei denen man dann, ne, so ein Rad kommt, wenn du unten auf das Genie-Symbol kommst, dann kriegst du eben das Upgrade. Das ist tatsächlich skillbasiert, weil dort, wo du drauf drückst, ne, wenn das Ding sich dreht, da, wo du es aktivierst, wird dann eben auch der Finger am Ende landen. Deswegen schaffe ich es dann eben eigentlich auch in den meisten Versuchen immer, das komplett aufzufüllen, dass ich am Ende die maximale Herzensanzahl habe. Aber auch ansonsten finde ich das ganz cool, weil ja, das ist das kleinste Feld, um die Herzen die komplette Anzahl zu erhöhen. Die Sache ist aber, dass gerade Leute, die dann vielleicht damit anfangen oder Probleme mit dem Spiel haben, eher draufgehen, nicht weil sie ihre Lebensenergie verlieren, sondern weil sie irgendwo runterfallen. Und das, was am einfachsten zu kriegen ist auf diesem kompletten Rad, sind Credits. Das heißt, einen Credit, einen Continue zu bekommen, ist auf diesem Rad sogar das Einfachste. Und danach das Einfachste ist es, deine Herzen wieder aufzufüllen oder beziehungsweise auch 1 oder 2 One-Ups zu kriegen. Eigentlich das, was nur Leute brauchen, die gut genug sind, sowieso nicht zu sterben oder beziehungsweise Continues zu brauchen, ist eben die Herzleiste aufzufüllen, damit du auch einfach nur, ne, auch da brauchst du es nicht, aber dann hast du noch etwas, wo du auf eine Komplettierung hinarbeiten kannst. Und das finde ich ganz cool, dass es da nochmal dieser Skill-Faktor, dass die Leute, die weniger geskillt sind, wahrscheinlich eher das bekommen, was sie brauchen und dass die Leute, die mehr geskillt sind, auch dann in diesem Minispiel mehr geskillt sein können, auch eher das bekommen, was sie wollen, durch aber auch eine Skill-Komponente. Und das, muss ich sagen, finde ich eine sehr coole Form, dieses Bonus-Minispiel umzusetzen. Ja, also sehr coole Sachen in dem Titel, auch schöne bei den Boss-Gegnern, dass es da auch Möglichkeiten gibt, die sehr schnell zu machen, wenn man sich so Speedruns anguckt, dass das Spiel das dann zulässt, wenn du geskillt genug bist, in der Luft schneller zu bleiben, dass du auch zum Beispiel Jafar bei seinen beiden Bosskämpfen am Ende fast die ganze Zeit dauerhaft angreifen kannst in so einer Loop, das ist ziemlich cool. Auch da, dass es mehrere Manöver gibt. Ich liebe auch dieses Physikalische bei der Schlange am Ende, wie das dann so wellt und dich mit hochreißt und dann kannst du das als Aufwind nutzen, um auf die Schlange drauf zu springen und dann musst du nicht das Schwerere eigentlich machen, auf die Eier drauf zu gehen, bei dem die Framerate nach unten bricht beispielsweise. Das ist super cool. Ich liebe, dass du beim ersten Boss auch wenn du auf ihn viermal auf ihn draufspringst, um ihn zu töten. Und immer wenn du auf ihn draufspringst, dann gerät er so in Rage und wedelt dann um sich. Und eigentlich ist es so, oh, dann muss ich halt warten und dem ausweichen. Aber wenn du ihm einfach einen Apfel ins Gesicht wirfst, dann wird er gestunt und geht wieder in die normale Phase über. Und dann kannst du ihn relativ leicht, schnell töten. Und was dann gerade eben für auch weitere Durchgänge das ganze Spiel, das macht auch das ganze Spiel insgesamt zu so einer, zu so einem Titel, der hat einen hohen Wiederspielwert hat, der auch interessant ist, wieder gespielt zu werden, weil er eben auch so ein flottes Tempo hat, weil ich diese Möglichkeiten habe, weil ich das ein bisschen optimiert und so auf meine Art und Weise eben spielen kann. Plus dazu hervorragende Musik. Ja, ne, ich habe auch da mal Leute gehört, oh mein Gott, das ist nicht die 1:1 Musik, wie sie es irgendwie beim Mega Drive oder so geschafft haben, wo ich jetzt auch nichts gegen den Soundtrack vom Mega Drive Spiel irgendwie sagen möchte, aber ich mag die Super Nintendo MIDI Musik, ich liebe die von dem Spiel. Ich finde das großartig. Ihr habt die jetzt auch hoffentlich die ganze Zeit hier im Hintergrund bei diesem Video gehört. Ja, das ganze Audiovisuelle, ich hatte ja schon drauf gesprochen, gerade die Animation, wenn Aladdin irgendwo drauf geht und dann irgendwie springt, auch die kleinen anderen Sachen wie Abu, der dann zwischendurch in gewissen Szenen irgendwie zu sehen ist, auch die unterschiedlichen Hintergründe, wie auch so Cave of Wonders dargestellt wird, die Farbpalette von dem Spiel wirklich einladend ist. Oh Gott, es gibt so viele Sachen. Ich glaube, das eine, wo ich nochmal kurz drüber sprechen möchte, ist auch eine Sache, die ich dann viel später erst herausgefunden habe, um an Edelsteine ganz am Ende zu kommen, die irgendwo so hoch in der Luft liegen, muss man die Projektile eines Gegners ausnutzen. Da gibt es dann so einen Messerdolch-Typ und der wirft dann immer zwei Messer und auf die kann man auch draufspringen und er zielt dann aber, wenn man überhalb von ihm ist in der Luft, zielt er auch nach oben und dann fliegen diese Messer in so einem Bogen und die musst du dann einsetzen, dass du halt kontinuierlich in der Luft bleibst und auf diesen Messer draufspringst, damit du hoch genug kommst, um an diese Edelsteine zu gelangen. Und dass das in dem Level auch sukzessive schwerer wird, dass die so platziert sind, dass du am Anfang nur ja auf der untersten Ebene auf dem Messer draufkommen musst, dann musst du so zweimal hintereinander und dann am Ende musst du es schon schaffen, so drei oder viermal plus eben auch das richtige Momentum mitzunehmen. Also das ist super cool, das so nochmal ausreizen zu lassen. Und ja, also ich liebe dieses Spiel immer noch. Über die Jahre ist es eines meiner absoluten Comfort Games. Ich habe, keine Ahnung, ich muss das dutzende Male irgendwie durchgespielt haben und jedes Mal liebe ich es. Es ist eines meiner absoluten Lieblings-Super Nintendo-Spiele. Ja, du könntest garantiert aus diesem System noch mehr rausholen, es noch ein bisschen komplexer, schwieriger machen, aber gerade für so einen Lizenztitel, holy shit, großartiges abgeliefert. Und ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, mich von der Mega Drive-Version nerven zu lassen. Ich versuche der eine faire Chance zu geben. Aber ich glaube nicht, dass es für mich auch nur ansatzweise an diesen Titel hier heranreichen wird, weil von dem, was ich gespielt habe, macht die Mega Drive-Version alles falsch, was ich an Plattformern dieser, ne, wenn es gewisse Plattformer gibt, die ich nicht mag, oder Elemente gibt, die ich in Plattformern nicht mag, dieses Spiel vereint irgendwie fast alles davon. Aber ja, werden wir dann sehen, demnächst irgendwann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann wahrscheinlich jetzt im Hintergrund einfach nur meinen kompletten Playthrough am Stück irgendwie laufen lassen, weil ich jetzt doch so lange über dieses Spiel geredet habe. Oh, ich hatte nicht gedacht, so, mir war bewusst, dass ich dieses Spiel halt sehr mag, aber ich dachte, kannst du denn wirklich so viel über dieses Spiel sagen? Und ja, scheinbar kann ich das doch. Und das hat mich gefreut, dass ich jetzt einfach mal wirklich so aus mir raus über dieses Spiel wirklich schwärmen konnte und das dann hier zu machen. Und ich hoffe, euch hat dieser Beitrag dann ebenfalls auch gefallen. Ja, ich weiß, mit so ein paar Tangents, Björn musste mal links und rechts wieder irgendwie abbiegen. Tut mir leid, ich schiebe einfach alles auf mein ADHS und wenn ihr was dagegen sagt, dann ist das Ableism von euch. Also dürft ihr das nicht. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier solche Inhalte auch mit unterstützt. Ich hoffe, das gefällt euch auch, dass ich dann in diese älteren Titel nochmal reingucke, um einfach hier so eine Bandbreite von Sachen zu besprechen. Und das wär's dann. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Nächstes Mal natürlich noch nicht jetzt direkt mit dem Mega Drive-Ding. Ich kann nicht sagen, wann das dann kommen wird. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Die nächste Review, die hier erscheint, ist aber ebenfalls ein älterer Retro-Titel. Und auch da bin ich mal gespannt, was ihr dort zu sagen habt. Tschüss!